Es ist Samstag, der 26. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute reden wir ein bisschen über das, was uns bewegt, was uns interessiert, was uns aufgefallen ist, worüber wir unbedingt noch sprechen müssen. Und ich freue mich, dass er endlich mal zu Gast ist. Wir haben lang genug rumgefummelt, bis wir es dann endlich mal hingekriegt haben. Aber dafür sitzt er jetzt bei mir leibhaftig im Esszimmer, hat die Füße hochgelegt. Das heißt, er ist in der ultimativ entspannten Pose. Er ist Komponist, Musiker, Sänger der Band Revolverheld. Hallo, Johannes Strate.
Guten Tag.
Ich fange mal gleich hiermit an.
Die Schlagzeile des Tages.
Djokovic nicht mehr Nummer 1 der Tenniswelt. Medvedev top, das berichtet der Standard. Ich zitiere einfach nur den letzten Satz. Der Russe übernimmt die Spitzenposition.
Ja, too soon, fragt man sich da. Ja. Zynischer könnte es natürlich nicht sein, aber hängt natürlich damit zusammen, dass Djokovic vielleicht bei den Australian Open etwas neben dem Spielfeld vergeigt hat.
Ich denke auch, dass das massiv damit, da kommen im Grunde genommen aber auch die ganz großen gesellschaftlichen Themen plötzlich an einem ebenfalls ja auch nicht ganz diskussionsfreien Ort zusammen in Dubai. Du hast dann einerseits das große Corona- und Covid-Thema, das dafür sorgt, dass Djokovic sich selbst der Möglichkeit beraubt hat, an der Spitze zu bleiben. Und dann hast du auf der anderen Seite den ambitionierten Russen, der dann auch noch denselben Nachnamen hat wie die Handpuppe von Putin. Also da denkt man auch mal, manchmal, ja.
Ja, wirklich, hättest du in keinem Film so schreiben können, ne? Also ziemlich verrückt. Wobei ich diesen Medvedev mal in Halle, es gibt ja in Halle, das ist mal eines der wenigen großen Turniere, ist auf Rasen, deswegen kommen da viele Stars immer hin, weil sie sich auf Wimbledon vorbereiten.
Ja.
Und da habe ich den mal getroffen bei der Players Night. Das mag jetzt schon 5, 6, 7 Jahre her sein. Der ist ja noch recht jung. Ja. Wahrscheinlich ist es nur 5 Jahre her, sonst wäre er 15 oder so.
27 oder so, glaube ich.
Ja, okay.
Oder?
Ja, dann ist es vielleicht doch 7 Jahre her. Und da stand er, irgendwann war der irgendwie rausgeflogen und stand wirklich sowas von sternhagelvoll auf dem Dancefloor, dass ich dachte, okay, das finde ich irgendwie sehr sympathisch, fliegt raus und betrinkt sich erstmal total vor Frust.
Das ist ja nun auch für Leute unseres Kulturkreises mit Abstand der beste, wie sagt man so schön, Norddeutsch Coping-Mechanism, damit umzugehen.
Funktioniert immer noch, ne?
Ja, lieber besoffen auf der Tanzfläche auszurasten, als nüchtern auf dem Platz wie Alexander Zverev.
Ja, das ist auch wirklich ein Wahnsinn. Also ja, wie kann man denn permanent konstant so daran arbeiten, sein Image, wenn es dann mal irgendwie für 5 Pfennig besser wird, dann doch wieder direkt alles einzureißen. Ja. Also ist schon faszinierend, finde ich.
Ja, da hat mir ja so ein bisschen die Bildschlagzeile gefehlt. Irgendwie so, Tennisrüpel, Zverev, kann Sofia Tomalla ihn einhegen? Ne, sowas.
Hätte ziemlich gut gepasst, aber vielleicht war der falsche Redakteur im Dienst an dem Samstag oder wann es war. Nee, war unter der Woche.
Du spielst auch Tennis, ne?
Ich spiele auch schlecht Tennis.
Ja.
Genau. Und ja, trainiere hier in Hamburg völlig sinnlos mit einem sehr netten, guten Trainer.
Ja.
Aber Zverev habe ich noch nie getroffen irgendwie. Aber das ist ja irgendwie auch ein bisschen das, was seine Kritiker sagen. Ne? Er hatte ein internationales Management und er war immer irgendwie auf der ganzen Welt unterwegs und er hat so ein bisschen so diesen deutschen emotionalen Markt vergessen. Er hat ja nie diesen Stellenwert hier, den Boris Becker zum Beispiel
was
hatte,
ja, was
der Junge
ja,
aus Leimen.
Was ja interessant ist, denn Zverev ist ja nun wirklich hoch veranlagt, extrem erfolgreich.
Wahnsinn, ja.
Vielleicht ist es auch einfach insgesamt eine andere Zeit. Manchmal braucht es ja vielleicht auch mehrere gleichzeitig. Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich, der ja seinerseits die Leute ja auch nie so emotionalisiert hat wie Boris Becker. Bei Boris Becker war es ja auch immer vorrangig, also für mich als Außenstehenden, vor allen Dingen der Kampf, ne? Sich dieses Hineinwüten in einen Zustand, den er qua Talent ja so gar nicht wirklich haben konnte.
Absolut, aber ich meine, man muss auch sehen, was Zverev heutzutage für einen Vorteil hat. Boris Becker hatte damals irgendwie ein paar Gazetten und das Fernsehen.
Ja.
Zverev könnte ein totaler Social-Media-Star sein.
Ja.
Ne? Also was er da macht, wenn er ein gutes Social-Media-Management hätte, was der da alles machen könnte und wie er sich darstellen könnte, ich frage mich zum Beispiel, warum hat er nicht permanent einen Filmer an seiner Seite? Mhm. Der ihn einfach abseits des Platzes abbildet.
Ja.
Und es ist alles sehr sportlich und wirkt einfach sehr verbissen. Da haben sie übrigens mit Djokovic, gibt es da doch durchaus eine Parallele. Also der Fokus wird sehr viel aufs Sportliche gelegt und sehr wenig auf das Drumherum. Und was war bei Zverev jetzt gerade? Der hat von letztens noch nicht mal mehr einen Ausrüster gefunden. Ne? Und ich meine, da geht es ja nur um Sympathie. Da sind wir übrigens bei Schalke, Ausrüster.
Ja.
Ne?
Ja.
finde ich auch schön.
Auch ein interessanter Punkt, ne? Das erleben wir jetzt auch gerade, genau. Also wir haben jetzt, da wir gerade sprechen, am Freitagmittag ist es ja offiziell, dass das Champions-League-Finale nicht in St. Petersburg stattfinden wird. Das ist für den Großsponsor Gazprom seit ungefähr 10 Jahren maßgeblich beteiligt an der Champions League, dass es jetzt auch eng wird und dass Gazprom eben nicht mehr auf den Trikots der Schalker auftauchen wird. Wie lange das der Fall ist, wissen wir nicht. Stand jetzt ist es so. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle.
Ja, es kommt natürlich reichlich spät, ne? Letztes Jahr wurde der Vertrag mit Gazprom noch verlängert. Also man hätte auch schon 2014 vielleicht
zum diesen Deal.
Aber ich meine, Schalke ist gerade ein durchaus erfolgreicher Zweitligist und Gazprom pumpt 10 Millionen da jedes Jahr rein. Das ist natürlich ein überdimensional guter Deal für einen Zweitligisten. Also das hat es wahrscheinlich so in der Geschichte auch noch nicht gegeben.
Ja.
Da tut man sich dann doch in Gelsenkirchen etwas schwer, ne?
Genau, du sagst es ja ganz richtig und es ist ja exemplarisch für das, was überall auf der Welt geschieht, derzeit auch gerade in Deutschland, will sagen, an Symbolismus mangelt es uns nie. Da ist das Brandenburger Tor, das ist dann blau-gelb angeleuchtet. Viele Politiker sprechen der Ukraine ihre vollste Solidarität aus. Und es endet dann schon an dem Punkt, wo es zum Beispiel um das Thema SWIFT geht, Russland vom internationalen Zahlungsverkehr auszuschließen. Ja. Eine harte, einschneidende Maßnahme, die aber im Zweifel uns dann auch selbst wehtun würde. Und da endet es dann halt eben auch schon.
Ja, das ist eben das, ich weiß gar nicht mehr, wer es gestern gesagt hat, Frieden hat dann eben auch seinen Preis. Und wir sind irgendwie noch nicht so richtig bereit, den auch zu zahlen. Wenn es dann an unsere eigene Komfortzone geht, wie so oft, ne? Klimaschutz, Thema Nummer eins da, da sind wir dann doch nicht bereit, die großen Veränderungen zu machen. Und dieser SWIFT-Zahlungsverkehr, also da hätte ich jetzt aber auch wirklich Stein und Bein drauf verwettet, dass das jetzt passiert. Und wir behalten uns das noch für einen späteren
Zweck.
Wirklich? Ja. Ich meine, Kiew wurde die ganze Nacht bombardiert. Worauf wollt ihr noch warten, dass da Ruhe einkehrt? Es sind die ersten Bodentruppen in Kiew angekommen eben. Also ja, interessant.
Ja, genau. Dann stellt man sich halt immer die Frage, was genau da noch passieren muss. Ich weiß, man ist natürlich immer super schnell bei der Hand mit Anklagen und mit Forderungen und dass man sagt, da muss aber jetzt mal. Und erst in dem Moment, wo du dann merkst, huch, das bedeutet für mich aber jetzt im Detail ganz billige Sachen, der Sprit wird teurer, Heizen wird teurer oder möglicherweise mein kleines Aktiendepot, was ich doch immer angelegt habe, ist plötzlich nur noch die Hälfte wert. Das sind natürlich Dinge, die uns dann direkt betreffen. Dann kommt immer der Moment der Selbsterkenntnis, wo man merkt, ach eigentlich Ukraine, so viel haben wir mit denen doch auch nicht zu tun. Das wird schon noch interessant, aber das, was du gerade richtigerweise sagst, ist ja dann doch auch immer ein bisschen der Beleg dafür, dass gerade wir in unserem westlichen Kulturkreis in Mitteleuropa vielleicht auch in der Sahne ein bisschen das Schwimmen verlernt haben.
Ja, wir sind natürlich wirklich wahnsinnig bequem eingerichtet hier in unserem Kosmos und in unserer Blase. Aber ich muss schon sagen, dass ich jetzt seit 2-3 Tagen schon die Stimmung wahrnehme, dass alle wirklich so einen Kriegskater haben. Mhm. Also ich finde, diese Geschichte jetzt, dieser Einmarsch da von Putin, der hat schon eine andere Qualität.
Ja.
Sogar als Corona. Corona kam so schleichend und ey, im ersten Lockdown fand man es noch witzig, jetzt findet es keiner mehr witzig.
Ja.
Also witzig ist vielleicht das falsche Wort, aber man konnte sich damit arrangieren.
Aufregend.
Und man hat sich immer auf dem Spaziergang getroffen und huhu, wir kommen dem mal nicht zu nah. Mhm. Jetzt ist es natürlich für viele existenzbedrohend, längst. Und das kam jetzt so von 0 auf 1000, obwohl es ja gar nicht von 0 auf 1000 kam, wenn man sich damit beschäftigt hat.
Ja.
Das ist ja auch das.
Ja.
Die Politik hat halt irgendwie immer an die Diplomatie geglaubt und das finde ich ja irgendwie auch in Ordnung und gerechtfertigt. Das sagte Habeck auch in den Tagesthemen vorgestern. Man kann ja nicht aufhören, an die Diplomatie zu glauben, aber was sollen wir denn machen? Wir hätten ja nicht militärisch den ersten Schritt gehen können.
Genau.
Stimmt natürlich. Aber die Frage ist, was jetzt in der Hinterhand ist.
Ja, man hätte mit dem Sanktionieren viel früher und schärfer wahrscheinlich anfangen müssen. Was ich kaum noch hören kann, weil es immer wieder passiert, ist der Satz, ja, wir hätten ja nicht ahnen können, dass, das habe ich in den letzten Monaten wirklich, also das hörst du, egal, ob es um Corona-Management geht, ob es um Klimaschutz geht, ob es um Afghanistan ging. Ja. Wir erinnern uns im August 2021 bei dieser Gelegenheit, kurze Frage, was machen eigentlich die Ortskräfte, denen wir nämlich auch unsere vollste Solidarität
ausgesprochen. Alles verschwunden, ne?
Ja, es ist alles weg. Total. Und jetzt stehen sie wieder da und sagen, naja, man konnte ja nicht ahnen. Ich meine, ich gebe zu, niemand von uns ist wirklich davon ausgegangen, dass es jetzt zu dieser militärischen Eskalation kommt. Andererseits, das ist auch nicht unser Job.
Nee, also dass wir im Dunkeln tappen und davon keine Ahnung haben, Fug und Recht, also völlig klar. Aber ja, es ist natürlich auch Wahnsinn, wenn Putin auf einer Pressekonferenz gefühlte 7 Tage vorher noch sagt, nee, das, wir sind nur zu Truppenübungen da. Also sowas von dreist lügt und dann ruft der ukrainische Präsident ihn in der Nacht noch an und er geht einfach nicht ran.
Ja.
So, ja, gut, was willst du ihm dann noch sagen? Ja. Junge, ich mache euch jetzt platt, geht in einer Stunde los.
Ja.
Aber es ist, also das ist schon absurd. Aber klar, die Geheimdienste wussten da sicherlich mehr, gehe ich jetzt mal davon aus. Oder du arbeitest doch auch beim BND, ne?
Ich arbeite mittlerweile. Ich muss auch. Ich habe so
man
viele
muss ja gucken, wo man bleibt.
Ich habe so viele verschiedene Auftraggeber. Ich muss. Ich bin jetzt mittlerweile in der Situation, dass ich auf so eine Frage erstmal nochmal genauer nachgucken muss.
Du machst den Podcast für den BND. Das fände ich doch mal spannend.
Das Kleingedruckte.
Wie man mit Kindern über den Krieg in der Ukraine spricht, das ist ein Interview, das im Süddeutsche Magazin zu finden ist mit der Psychologin Elisabeth Raffauf. Auch ein Name, der irgendwie in dieser Situation
passender, bin ich auch drüber gestolpert, ja.
passender kaum sein könnte. Und sie gibt so ein paar Tipps, wie man mit Kindern in dieser Situation umgeht. Und nach dem Studium dieses Interviews bin ich schon mal ganz beruhigt, weil offenbar sowohl die Mutter meiner Tochter als auch ich uns da einigermaßen ordentlich verhalten. Du bist ja selber auch Vater.
Ja.
Und das ist natürlich eine Situation, die begegnet uns auch. Meine Tochter ist 6. Dein Sohn ist, glaube ich, 9. Mhm. Ja, guck. Und da geht es halt um so ein paar Dinge. Also wenn das Kind zum Beispiel sagt, weil es in den Nachrichten mitbekommt, dass da irgendwas los ist, dass man selber als Eltern jetzt nicht den Fehler machen sollte, zu sagen, nee, da ist nichts. Weil so ein Kind dann unsicher wird, weil sie selber natürlich oder er spürt, dass da etwas los ist in den Nachrichten und man so tut, als sei es nicht so. Das schafft Unsicherheit, weil das Kind plötzlich seinem eigenen Gefühl nicht mehr traut. Und dann geht es natürlich darum, inwieweit man einem Kind erklärt, was da passiert und welche Details und Informationen man einem Kind vorbehält.
Ja, ich glaube, das muss man eben nach seinem Gefühl machen. Ich finde, die Autorin beschreibt das da ganz gut, kann das Interview echt empfehlen. Aber da kann man, glaube ich, einfach wirklich gut in sich reinfühlen. Es ist völlig klar, dass du einem Zweijährigen nicht von Mord und Totschlag erzählst, aber es ist auch völlig legitim, wenn Eltern mal ihre Schwächen und ihre Ängste äußern. Und also bei 6 bis 9, bei Schulkindern, die verstehen dann schon auch, was Krieg ist. Und wenn man das kindgerecht erzählt, dass da gerade was Schlimmes passiert und dass das lange nicht hier so war und wir in großer Sicherheit leben und großes Glück haben, dann funktioniert das schon, finde ich. Also ich finde, wenn man da einfach so ein bisschen auf seine innere Stimme hört, ist es nicht so kompliziert.
Man wird dann zu so einer Art Flugbegleiter. Das heißt, du selber hast natürlich mehr Informationen als das Kind in Anführungsstrichen an Bord. Darfst dir deine eigene Verunsicherung auch bis zu einem gewissen
Grad... Entschuldigung, kannst du mir bitte jetzt nicht erzählen, dass Flugbegleiter, dass sie sagen, hier sind nur leichte Turbulenzen, dass sie in dem Moment denken, Scheiße, wir stürzen ab? Diese Ruhe eines Piloten, ich möchte, dass die nicht gespielt dass die echt ist.
Nein, das ist wirklich
deine absolut, Freundin ist
die Ruhe ist
meine
echt.
Nicht.
Das ist echt, also ich kann dir nur so viel sagen, wenn es ernst wird, ist Niki Hassania immer schnell auf der Bordtoilette und sagt, ich habe mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun.
Wird
so
es denn manchmal ernst auf dem Passagierflug?
Nein. Eigentlich nicht wirklich.
Oder?
Nicht wirklich. Also das kann ich wirklich, das kann ich wirklich allen Kunden und Kundinnen der Lufthansa versichern. Niki ist noch nie nach Hause gekommen und hat gesagt, heute wird es wirklich eng. Und ich habe schon viele Flüge von ihr begleitet als interessierter Zuhörer.
Dann fliege ich jetzt nur noch Lufthansa.
So viel kann ich sagen. Nein, aber dass es immer darum geht, natürlich die eigenen Emotionen auch nicht unbedingt ungefiltert jetzt nach außen, sprich ans Kind weiterzugeben, aber dass man durchaus schon dem Kind versuchen sollte, die gesamte Situation zu erklären. Und wenn es nur darum geht, dass man diesem Kind versucht zu erklären, dass dieser Putin halt einfach sich ausdehnen möchte, so wie auf dem Spielplatz halt eben auch, dass es halt Kinder gibt, die gemein zu anderen sind.
So.
Und einfach etwas haben wollen, was anderen gehört.
Ja, so. Ich glaube, was für Kinder nämlich noch viel schlimmer ist, ist die Unsicherheit und die Unwissenheit. Wenn sie was nicht verstehen, sie merken, bei den Eltern stimmt irgendwie was nicht oder auf der Welt stimmt was nicht und ich verstehe das nicht, das macht Angst.
Genau.
Aber wenn man es benennen kann, ich habe das mit meinem Sohn, als er kleiner war, eben in den letzten Jahren, President Trump war ein großes Thema. Und dann sieht er die Bilder und Mexiko und Kinder und so und dann sagt er natürlich, das ist ein böser Mann und das ist gemein. Und dann kann man darüber sprechen und das verstehen und das ist okay. Aber dieses, da ist was Schlimmes auf der Welt, ich verstehe es nicht, das macht Angst.
Genau. Total, weil es halt eben dafür sorgt, dass man dem eigenen Gefühl nicht mehr trauen kann. Das ist mit das größte Problem, was ich finde, was die Mama meiner Tochter sehr gut gemacht hat, war auch, dass sie sich gemeinsam auf der Karte angeguckt haben, wo diese Länder liegen, dass man auch ein Gefühl dafür bekommt, was übrigens auch in Friedenszeiten nie verkehrt ist, dass man sich ab und zu mal eine Weltkarte anguckt, dass man einfach mal ein Gefühl überhaupt dafür bekommt, wie das Ganze aussieht. Gerade was Russland angeht, ich bin also jetzt mal unabhängig vom Kindsein, wirklich immer wieder fasziniert, was für eine unfassbare Größe dieses Land hat.
Es ist doch Wahnsinn, oder?
Ja, es ist wirklich ein
völlig
Wahnsinn.
Absurd. Und der Typ denkt dann, nee, das ist mir jetzt nicht groß genug.
Ja.
Also das ist doch verrückt.
Ja.
Das ist total verrückt.
Ja, es ist wirklich absolut verrückt. Und eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, und zwar war es der Satz, man sollte, das bezieht sich übrigens auch auf Corona, Eltern sein ist ja auch immer eine Art Erwartungs- und Enttäuschungsmanagement. Also ich glaube, das, was mir früh schon geraten wurde, war, versprich dem Kind nicht etwas, was du nicht wirst halten können. Es ist immer besser, offen und ehrlich mit Dingen umzugehen, was auch nicht zu leisten ist, als dass man sagt, ja, dann passiert es nicht. Das ist, glaube ich, einer der ganz elementaren Punkte.
Ja.
Und sie sagt, auch bezogen auf Corona zum Beispiel, man sollte nicht den Fehler begehen und aufgrund seiner eigenen Ungeduld falsche Versprechungen machen. Sowas wie, im Sommer ist alles vorbei. Das merken Kinder sich und wenn es dann nicht vorbei ist, beschädigt das ihr Vertrauen. Sagen Sie lieber, wie wichtig es ist, dass wir jetzt als Gemeinschaft zusammenhalten, pipapo. So.
Ja.
Aber das ist natürlich auch ein ganz zentraler Punkt, ne? Dass man nicht irgendwie falsche Erwartungen weckt, die dann enttäuscht werden.
Total, das hat man ja im Kleinen schon, jeder, der Kinder hat, weiß das, hat diesen Fehler schon 1000 Mal gemacht.
Ja.
Jesper Juhl sagt ja, die besten Eltern machen 20 Fehler am Tag. Oder hat gesagt, Gott hab ihn selig. Und das stimmt. Ne? Man macht natürlich als Eltern viel falsch. Und ich finde auch, man muss auch nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Also ich finde auch völlig legitim, mal zu sagen, das habe ich mir angewöhnt, dass ich sage, okay, das ist echt eine sehr gute Frage, aber das weiß ich gerade gar nicht. Da muss ich erstmal drüber nachdenken.
Ja.
So, und dann sagt eben im Zweifel, können wir zusammen googeln? Sag ich, ja, lass uns mal zusammen googeln, weil ich finde es selbst interessant.
Ja.
Und dann hast du ein Thema, wonach du suchst. Und er weiß eben auch, Papa ist kein Lexikon und weiß nicht alles, auch wenn er manchmal so tut, als ob er zu allem was sagen kann.
Ja, das ist mir sehr vertraut. Ja, genau, im Zweifel muss man sich halt auch gemeinsam irgendwo hintasten.
Ja.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Warum es manche aufregt und andere schön finden, dass Robin Williams bei Twitter trendet, das schreibt der Rolling Stone. Ja, gestern war es dann mal wieder soweit. Es trendeten Begriffe wie Weltkrieg, aber halt eben auch Begriffe wie Ablenkung und Robin Williams. Und als der Name trendete, dachte ich auch, okay, was ist jetzt los? Gibt es irgendwie einen Jahrestag oder so? Aber es war wohl offensichtlich so, dass irgendeine Person etwas angestoßen hatte, der Tod welches Prominenten die User besonders berührt habe. Und dann einigte man sich offensichtlich in einer Art Volksbefragung auf Robin Williams. Und das war dann letzten Endes einfach eine Form der kollektiven Ablenkung. Und es ist ja nun jetzt auch kein Riesengeheimnis, dass ich Twitter ganz häufig abscheulich finde. Gerade wenn hinter dem Hashtag ein Name auftaucht, dann geht es ja zu 95% immer darum, eine Person, egal ob sie es jetzt in Anführungsstrichen verdient hat oder nicht, im Kollektiv erstmal fertig zu machen. Wenn es darum geht, eine Person zu feiern, die verstorben ist oder gemeinsam in einem Gefühl vereint zu sein, das jetzt nicht Hass ist, dann finde ich das erstmal gut. Und ich finde, dass in diesen Tagen zum Beispiel Twitter sogar seine Stärken hat, weil man merkt, dass die Leute sich doch gemeinsam um so eine Art Lagerfeuer versammeln und versuchen, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
Ja, sehe ich ganz genauso, muss ich sagen. Also in diesen Tagen ist Twitter wahrscheinlich mehr Segen als Fluch, weil wahrscheinlich jetzt natürlich ganz viel gegen den Krieg kommen wird und sich da Leute, also zum Beispiel Black Lives Matters, da war Twitter eine wahnsinnig wichtige Plattform, um diesen Protest zu organisieren. Ne?
Ja, genau.
Bei Robin Williams, das weiß man ja, ein wunderbarer Schauspieler und toller Mann, der sehr depressiv war und sich am Ende das Leben genommen hat.
Ja.
Ich meine, in dieser Tage geht es natürlich wahnsinnig viel um psychische Gesundheit. Es gibt etliche Studien mittlerweile, dass Kinder, junge Erwachsene so viel wie ganz lange nicht unter Depressionen und unter Angststörungen leiden. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Robin Williams-Thema eben da auch auf fruchtbaren Boden fällt und viele Leute gerade sehr bewegt. Deswegen finde ich, darf man das nicht zu hoch aufhängen, dass man jetzt sagt, das ist jetzt aber geschmacklos, dass das jetzt das trendende Thema ist, sondern es ist ja durchaus was sehr Persönliches und eben nicht, was du eben beschrieben hast, ein Hassen oder es ist ja wahrscheinlich noch nicht mal ein Feiern eines Typen, sondern kennt ihr das Gefühl, wenn so.
Exakt.
Und das finde ich ehrlich gesagt völlig, völlig legitim. Es ist ja nicht Gina Lisa, der Hashtag.
Ja, wobei ich glaube, dass auch die, wenn es um den Bereich psychische Gesundheit geht,
dann
sicherlich auch noch den einen oder anderen Beitrag würde leisten können. Genau das ist es ja, ne? Zerstreuung, Ablenkung.
Finde ich völlig legitim.
Finde ich absolut legitim. Ja. Also wann, wenn nicht jetzt. Ne? Es ist ja auch so eine Art, ja, wie soll ich das sagen? Das funktioniert gerade wie so Pumpen. Also du hast einerseits Ablenkung, Zuwendung. Also es funktioniert ja auch wie so eine Kontraktion eigentlich. Also du hast die Menschen, die die ganze Zeit sich mit dem Thema beschäftigen und auch da irgendein Gefühl Ausdruck verleihen, Bilder teilen.
Ja.
Natürlich auch ihre Fassungslosigkeit. Irgendwo muss diese Emotion ja auch hin. Das muss man ja auch klar sagen. Und auf der anderen Seite sich natürlich sehnen nach Ablenkung, nach anderen Gedanken, auch nach einer positiven Emotionen und sei es nur ein positives Gefühl einer Person, der sie sich auf die ein oder andere Art besonders verbunden fühlen.
Ja, und ich sage zum Beispiel immer, der Trichter der Emotionen, der wird jetzt seit 2-3 Jahren eigentlich viel mehr mit negativen Dingen gefüllt als mit positiven. Ne? Corona, Klimakrise, jetzt noch der Russlandkrieg, also ja. Putin. Da braucht man doch auch irgendeine Art Ausgleich. Und ey, ich meine, es gibt auch Leute, die haben das Dortmund-Spiel geguckt. Oder ja. Ich meine noch
Karneval.
Karneval, das wollte ich gerade sagen. Ich weiß gar nicht genau, wie ich dazu stehen soll. Mhm. Ich meine, mir wäre nicht nach Feiern zumute gewesen. Ich komme aber auch nicht aus dem Rheinland. Ich kann also Leute verstehen, die das seit 2-3 Jahren nicht machen konnten. Das Größte für sie wahrscheinlich. Mhm. Und in Vereinen sind und dann das natürlich auch ausleben wollen. Und ich weiß noch zum Beispiel, wie Sting hat ein Konzert gespielt am 11.09.2001. 9/11.
Ja.
So, da gibt es eine Doku drüber auch. Der war in Italien und dann haben sie da mittags gesessen und geweint und wussten nicht, was machen sie. Und im Endeffekt haben sie das Konzert abends gespielt. Sie haben als ersten Song Fragile gespielt.
Ja.
Er konnte kaum singen, hat sich total verspielt bei dem Perfektionisten Sting, eigentlich undenkbar. Und hat danach gesagt, they can't kill our joy. Und das ist auch wiederum ein Argument, was ich verstehen kann.
Ja.
Also niemandem ist geholfen. Ich kann verstehen, dass einige Leute das für geschmacklos halten, aber an dem Tag zum Beispiel dachte ich immer, es wäre niemandem geholfen gewesen, wenn Sting dieses Konzert jetzt nicht gespielt hätte.
Absolut.
Es wäre pietätsvoll gewesen, vielleicht.
Ja.
Aber
ja, weiß ich nicht. Also genau, zum Beispiel das Sting-Konzert, ich erinnere mich auch daran. Ja. Das ist auf eine gewisse Art und Weise ja auch ein Statement. Denn wenn man weiß, dass zum Beispiel die Taliban oder Al-Qaida, der IS, nicht so sehr hassen wie Kunst, wie alles Musische, was ja aus diesen Einflussgebieten radikal entfernt wird, so ist das auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch ein Statement, ist auch ein Zeichen für das lustvolle Dasein unseres Kulturkreises. Insofern kann man über die Pietät immer diskutieren.
Ja.
Gerade bei Kunst finde ich es auch nochmal was anderes. Beim Fußball ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil Fußball, so sehr ich ihn schätze und liebe, natürlich immer mehr zum Geschäft geworden ist.
Absolut.
Deswegen würde ich mich niemals für die Austragung von Champions League-Spielen an solchen Tagen einsetzen. Aber sei es drum, was den Karneval angeht, da geht es halt immer darum, welche Bilder entsendest du. Wobei ich auch gesagt habe, ganz ehrlich, ich bin nämlich wirklich überfressen von diesem Symbolismus. Es geht mir unglaublich auf den Sack, weil es so inhaltsleer ist. Und auf die Art und Weise fand ich die Bilder vom Karneval in Köln fast das ehrlichere Bild auf seine lustvolle, ignorante Art. Und es hat natürlich damit was zu tun, was du sagst. In dieser Region ist das Brauchtum und es ist etwas, worauf die Leute sich lange gefreut haben, die im Zweifel auch schon eine beschissene Zeit hinter sich hatten. Ich meine, wir reden hier über vor allen Dingen immer auch noch über Corona und viele Entbehrungen. Und der Gedanke dahinter ist ja dieses, ja, ich brauche jetzt auch mal was für mich. Ich habe mir jetzt auch mal was verdient. Und der Mensch glaubt ja immer auch an so eine Art kosmisches Belohnungssystem. Also du hast irgendwie brav durchgehalten, Corona und alles war schlecht und so. Und jetzt habe ich mir doch auch mal verdient. Und die Wahrheit ist aber natürlich, das gibt es in dem Sinne nicht. Corona kann nicht nur abgelöst werden, sondern sogar flankiert werden von Krieg. Das sind Dinge, die können alle parallel passieren. Und du stehst dann da mit deiner Jeckenmütze und bist natürlich auf eine Art der größte Depp und andererseits auch zutiefst menschlich.
Total. Das ist wirklich ein sehr kontroverses Thema und ich als Norddeutscher gucke das immer nur aus der Entfernung. Ich war wirklich noch nie beim Karneval. Ich weiß auch nicht warum.
Ich habe es 2-3 Mal vergeblich versucht. Ich bin krachend gescheitert.
Okay.
Also.
Ja.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir, so in erster Linie, sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten, aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Und hätte ich mal Clark benutzt, dann hätte ich nicht vor 2 Wochen Flatterband an meinem Auto gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst und hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss also das mühselige Suchen nach deinen Policen und manage deine Versicherung digital on the go 24/7. Ach Gott, ja, das wäre so schön. Das muss man machen. Das ist fantastisch. Das könnte mein Leben so deutlich erleichtern. Hol dir ein Upgrade mit Clark. Also Clark spendiert allen HörerInnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de. Bei der Registrierung den Gutscheincode FILTERKAFFEE54. Alles groß geschrieben. Ja, Filterkaffee54, ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15 Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, DAZN und bei 2 Versicherungen, da sind es sogar ganze 30 Euro. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Die unbequeme Meinung.
Wenn jemand glaubt, dass er Alkoholiker ist, ist er einer. Ein schönes Interview, ein schönes Gespräch zwischen Johanna Adoyan und Rufus Wainwright in der Süddeutschen, unter anderem halt eben über Opern, aber halt eben auch über Alkohol. Er selber lebt mittlerweile, wie man so schön sagt, abstinent. Unter anderem deshalb, weil er gemerkt hat, in dem Moment, wo er versucht hat, den Alkohol zu managen, hat er sich so sehr darauf fokussiert, zu gucken, wie viel darf ich denn jetzt genau trinken heute Abend und so, dass es ihn noch mehr gestresst hat. Wow, ja. Und irgendwann hat er gesagt, weißt du was, dann lassen wir es doch einfach komplett sein. Er schildert da unter anderem halt eben auch, dass es da so eine gewisse familiäre Vorbelastung gibt, dass seine Mutter regelmäßig auch in Gesellschaft, weil das halt eben auch jetzt nicht weiter, ich glaube, er ist Ire, ne? Rufus Wainwright ist, glaube ich,
Ihre. Genau, aber toller Künstler.
Sehr toller Künstler. Und er schildert dann eine Situation, dass seine Mutter in der Regel nicht aggressiv war, sondern emotional meistens. Sie hat viel geweint, gerade auch im Zusammenhang mit Alkohol. Es gab aggressive Momente, aber glücklicherweise war ich da schon älter. Wir haben oft zusammen getrunken und dabei Musik gehört. Das war großartig. Wir haben dann über alles Mögliche geredet. Musik, Kultur, das Leben. Mit Alkohol können Gespräche ja auch sprudelnder sein, aufregender, wofür man allerdings einen Preis zahlen wird. Eines Abends jedenfalls, ich war in etwa 19, konnten wir uns nicht darauf einigen, welche Musik wir hören wollten. Ich war für Maria Callas, sie für Bob Dylan. Irgendwann machte ich, auch interessant, ne?
Ja, fand ich auch.
Irgendwann machte ich einen ihrer Songs aus, um einen von mir zu spielen. Da stand sie auf und schlug mir ins Gesicht. Richtig heftig. Es waren noch andere Leute im Raum. Alle taten, als hätten sie es nicht gesehen. Und was tat sie? Holte nochmal aus und schlug mich auch noch auf die andere Wange.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, ja. Ja, also wirklich tragische, fürchterliche Geschichte auch, als ich das Interview las. Ich weiß nicht, ob er das früher schon mal erzählt hat, aber Wahnsinn.
Ja, er sagte auch,
das ist eine schlimme Krankheit.
Im Anschluss, daher kommt bei mir, wie wohl bei jedem, der mit Alkohol aufwuchs, so eine innere Hab-Acht-Stellung, wenn getrunken wird.
Ja.
Und da sind wir natürlich, ich meine, da muss es jetzt nicht zwingend um Kinder gehen. Also klar, wenn du natürlich ein Kind in einem Haushalt hast, dann möchtest du diesem Kind natürlich eine solche Situation, ein solches Aufwachsen in dieser Hab-Acht-Stellung ersparen. Aber auch generell, wenn es jetzt nur, sagen wir mal, um den Umgang mit sich selbst geht, würde man sich selber ja gerne auch solche Ausfallerscheinungen ersparen. Also,
ja, mein Umgang mit Alkohol ist irgendwie echt harmlos. Also als Student war das sicher anders.
Ja.
Aber deswegen, ich weiß nicht, ich bin da einfach nicht so exzessiv unterwegs. Deswegen, ich finde das echt ein total trauriges und dramatisches Thema. Und auch das, Alkoholismus hat ja während Corona-Zeiten schon massiv zugenommen.
Ja.
Ne? Also Alkohol und Zigaretten.
Ja.
Zigaretten hat eine neue Renaissance fast. Ne?
Wie erklärst du dir das?
Ja, ich meine, es ist natürlich eine Stressbewältigung. Also trinken, Alkohol, Volksdroge Nummer 1, ist ja völlig klar. Also erstmal, du bist mehr zu Hause, also kannst auch abends mehr die Flasche rausholen und im Zweifel kriegt es keiner mit. Ne?
Ja.
Also es passiert eben nicht mehr so öffentlich,
genau.
Obwohl alle Bars und so geschlossen haben.
Genau.
Klar, du hast halt viele Sorgen.
Ich meine jetzt vor allen Dingen auch die Zigaretten. Ne?
Also ja, beim Alkohol, klar, aber das ist ja auch, Leute gehen raus, stehen unter Strom und rauchen eine. Es ist ja, also Zigaretten haben ja keine Wirkung. Es ist ja nicht wie Alkohol, dass du irgendwann betrunken bist und vielleicht entspannt. Mhm. Aber Zigaretten ist einfach dieses klassische Stressding, ne?
Ist es nicht auch eine gewisse Form der Rebellion, dass man sagt, naja, wir sind jetzt so vielen Gesundheitsschutzmaßnahmen unterworfen.
Aber ich rauche jetzt eine.
Genau.
Ja, so sinnvoll, das kann ich mir vorstellen, dass das, ja.
So sinnvoll die auch sind, ja, aber trotzdem dieses Gefühl zu haben, ey, ich muss jetzt hier eine Maske tragen, ich muss da mich testen, ich muss hier Abstand halten, ich muss mir hier die Hände waschen, nach dem Pinkeln Hände waschen, die sind ja wohl verrückt geworden. So, und
was
jetzt,
soll das?
Jetzt?
Und jetzt, da entscheide ich über mich selber.
Genau.
Ich entscheide jetzt, ich möchte jetzt meine Gesundheit
schaden. Ja, so eine Oase der Unvernunft, ja, dass man auch sagt, ich weiß, dass es wahrscheinlich, ich spüre oder ich weiß, es ist unvernünftig, es ist ungesund, aber das ist selbstbestimmt. Ich mache das jetzt. Bevor Karl Lauterbach hier auch noch um die Ecke kommt und mir die Kippe aus der Hand schlägt.
Ja. So. Früher war es freie Fahrt für freie Bürger. Ich schneide mich doch nicht an.
Ja, klar. Ja, absolut. Dieses Interview ist wirklich wahnsinnig interessant und er erzählt eine Geschichte, in der er selber mit seiner damals 4 oder 5 Jahre alten Tochter eine Diskussion hatte, nachdem er ein paar Gläser Rosé zu viel getrunken hat. Gar nicht so viel, in so einem Sommerhaus. Und dann sagt er plötzlich, also er sitzt da mit seiner Tochter an einem warmen Sommerabend zusammen. Plötzlich fällt mir dieser Judy Garland-Film ein, den ich immer schon sehen wollte. Der soll es sein, aber Viva, also seine Tochter, die ja wirklich noch sehr klein ist, möchte keinen Judy Garland-Film sehen, sondern lieber, sagen wir, König der Löwen. Und dann steigere ich mich plötzlich in irgendetwas hinein, argumentiere gegen meine 4-jährige Tochter, als wäre sie meine Gegnerin, fühle mich von ihr zurückgewiesen, als Mensch, als Künstler, denn ich habe Songs von Judy Garland gesungen. Sie war eine prägende Künstlerin für mich. Wie kann meine Tochter das zurückweisen? Ich fühle mich ungeliebt und ungesehen, verwandle mich sozusagen vor meinem Kind in Judy Garland, fühle mich nicht nur von ihr, sondern von der ganzen Welt nicht richtig wertgeschätzt. Es ist wirklich vollkommen lächerlich. Und was da dann zutage tritt, das ist halt das Faszinierende. Und das schafft halt Alkohol wie kaum eine andere
Wahrheitsdroge. Ja. Finde ich. Ja. Deswegen, ich finde es bei mir total gut, dass ich einen Sohn habe, der eigentlich fast immer da ist, weil es ist dann so ein Korrektiv. Also ich würde mich niemals vor meinem Sohn so betrinken, dass ich irgendwie nicht mehr wüsste, wo oben und unten ist. Ja. Also diese Kontrolle würde ich immer behalten. Und man merkt ja, was passiert, wenn es eben nicht so ist. Also ich meine, was hat der Mann mit seiner Mutter für Erfahrungen gemacht?
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, total. Also wie gesagt, ich kenne das auch aus dem familiären Kontext, also nicht aus dem allerengsten, aber trotzdem, was Alkohol bedeuten kann. Bin insofern auch immer sehr alert aufgewachsen, was das angeht. Nichtsdestotrotz habe ich also auch schon des häufigeren Alkoholmissbrauch betrieben, das auch lustvoll und leidenschaftlich. Trotzdem spielt der Alkohol für mich eigentlich keine große Rolle, also in meinem Haushalt. Ja. Niki trinkt keinen Alkohol. Ich selber käme auch nicht auf den Gedanken unter der Woche, wenn ich hier alleine oder mit ihr zusammensitze, zusammen, ich mache mir jetzt mal eine Flasche Wein auf. No offense, völlig nachvollziehbar.
Klar.
Aber also ich habe ja den Kühlschrank teilweise voll mit Alkohol, aber ich sehe den nicht. Ich mache den Kühlschrank auf und ich nehme den Alkohol nicht wahr. In Gesellschaft allerdings, wenn es sie gibt. Aber es ist dann halt...
Es ist ein Anlass.
Es ist ein Anlass.
Ja, ich bin genauso. Das ist ein Anlasstrinker.
Aber ich schaffe, und das ist der Unterschied zu vor ein paar Jahren, ich habe damals viel mehr Anlässe geschaffen.
Ja, genau.
Und das hat sich verändert.
Das ist bei mir auch so, dass ich muss gar nicht mehr so bewusst darauf achten, dass ich nicht trinke, sondern eher, dass ich sage... Okay, jetzt möchte ich mal wieder einen trinken.
Genau.
Also,
das macht übrigens meines Erachtens den Moment, in dem man dann trinkt, auch benutze diesen Begriff jetzt gerne, schöner, weil es lustvoller geschieht.
Ja,
du machst es bewusster, also du, wie soll ich das jetzt, du taumelst bewusst in die Bewusstlosigkeit.
So, du weißt, was jetzt passiert und du weißt, dass du morgen einen Aua hast.
Genau, ja. So. Und das ist der Unterschied zu früher.
Total. Letzte Woche war ich in Berlin, ein Freund von mir ist 40 geworden und wir haben richtig herrlich eingetrunken.
So.
Und am nächsten Tag hatten alle einen Kater und es war ganz toll. Und dann sind alle wieder nach Hause gefahren und haben ihre Wunden geleckt.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Diese Ochsenknechts, auch Trash, braucht einen Plot. Die neue Reality-Show der Familie Ochsenknecht, darüber schreibt nicht nur die Zeit und resümiert, dass diese Ochsenknecht-Doku, die man jetzt exklusiv bei Sky gucken kann, wie soll man sagen, sie lässt eine gewisse Härte, Schärfe, Unberechenbarkeit, vielleicht auch einfach Unterhaltsamkeit vermissen. Hast du, als du hörtest, dass es jetzt die Ochsenknecht-Doku gibt bei Sky, hast du aufgemerkt und gesagt, aha?
Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Nee, natürlich nicht. Also ich weiß auch nicht, ob es jetzt die nächste Trash-Doku braucht.
Mhm.
Und ja, es überrascht mich natürlich bei der Familie auch nicht, weil es ja durchaus das ein oder andere Familienmitglied gab, was auch in einschlägigen Formaten,
ist richtig,
schon, du hast davon gehört, war. Deswegen jetzt einmal alle zusammen, okay, ja, aber... bei Sky auch noch hinter einer Bezahlschranke. Ich glaube, es ist nicht so wahnsinnig erfolgsversprechend.
I doubt it.
Ja, so. Ja.
Es ist ja nur so, es gibt ja durchaus Dokus, die unterhaltsam sind. Also legendär natürlich die Osbournes.
Ja, gut, klar.
Ne? Kardashians.
Die Mutter.
Ja, klar.
Ja.
So, die Mutter und der Vater. Ne?
Ich meine, also die Mutter aller Dokus, wollte ich sagen.
Ja, die Mutter,
also,
achso, genau.
Osbournes
genau.
Ist Wahnsinn.
Genau.
I'm
ja,
the
genau.
Fucking Prince of Darkness.
Genau, aber das, hat natürlich bei den Osbournes damit zu tun, dass sich da diverse Dinge auch die Waage gehalten haben. Einerseits natürlich der Exzess oder das, ja. Was der Exzess aus Ozzy gemacht hat.
Wirklich.
Aber auch eine große Pointiertheit in dem, was da gesagt wurde. Man darf ja nicht vergessen, dass Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne, möglicherweise auch deshalb, weil sie Briten sind, einen wahnsinnigen Sprachwitz
unfassbar.
Und eine extreme Pointiertheit ja. an den Tag gelegt haben, was diese Doku damals natürlich auch so legendär und wirklich auch einfach auch für intelligentere Geister so unterhaltsam gemacht ja. hat. Bei den Kardashians muss man immerhin noch sagen, dass diese unglaubliche Exaltiertheit, dieser schiere Wahnsinn gepaart auch eben mit dem Reichtum, der vieles möglich gemacht hat, auch dafür gesorgt hat, dass diese, ich will schon fast sagen, diese Lust am Grusel befriedigt worden ist. Und dann hast du auf der anderen Seite diese Ochsenknechts.
Geissens, ja.
Ja, bei den Geissens ist es noch so, die haben natürlich in Anführungsstrichen deshalb auch gut funktioniert, weil der durchschnittliche RTL2-Zuschauer, die RTL2-Zuschauerin, sich in diesen zwar finanziell viel besser aufgestellten Menschen.
Ja, aber nicht von der Art und Weise.
Genau.
Ja.
Sie haben
ja, ja.
im Grunde genommen tief in ihrem Inneren gespürt, die sind genau so wie wir. Die sind ja. eigentlich normalerweise genauso hier in Bottrop.
Haben das habe ich ja bei den Osbournes gedacht.
Ja. Schön.
Das wäre schön.
Genau.
Und wenn man sich da wiederfindet, hat man, glaube ich, ein Problem.
Ja, ja. ja. Nee, aber die haben
ja,
aber natürlich haben die durchschnittlichen
so
Deutschen
natürlich.
Sich da wieder. Die, ja. die, natürlich könnten die Geissens auch irgendwo in Bottrop mit einem Schottervorgarten leben und hätten dann wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, was man dann fährt oder was man so macht. Aber man ja. trifft sich dann irgendwann in Dubai im Urlaub. So. Und in dieser ganzen intellektuellen Unterdurchschnittlichkeit traf man sich dann auch. Aber bei den Ochsenknechts fürchte ich, passiert einfach zu wenig.
Das
sind ja auch nette
auch.
Leute.
Das glaube ich eben auch. Und natürlich, da man auch über diese Familie schon so viel weiß, also was soll da denn jetzt noch kommen? Bei
ja.
Ozzy und Sharon war es natürlich so, ach krass, der Sänger von Black Sabbath. Und jetzt kann ich da mal hinter die Kulissen schauen. Man kannte den vorher nur als unendlich krassen Rockstar.
Genau.
Und das war natürlich Wahnsinn. Bei Kardashians eben auch, bei einer
ja.
der reichsten Privatfamilien weltweit.
Ja.
Und jetzt sind es die Ochsenknecht, wo allein ja schon sie wirklich schon sehr viel von sich preisgegeben hat.
Genau.
Also ich habe keine Ahnung. Außer es kommen jetzt noch ganz dunkle Geheimnisse.
Ja.
Weiß ich auch nicht, ob das erfolgreichste Format des Jahres wird auf Sky.
Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Übrigens, der, wie ich finde, interessantere Text über die Ochsenknechts steht im Spiegel von Nora Gantenbrink geschrieben, weil sie unter anderem das Ganze noch ein bisschen besser zusammenfasst. Auch die Entstehung der Namen. Also es war zum Beispiel...
Okay. Das weiß ich zum Beispiel nicht.
Ja, also bei Wilson Gonzalez hat es damit zu tun...
Tennis-Endorsement, lass mich raten. Er wollte immer schon Tennis spielen.
Schön.
Ja. Erst sollte er Dunlop heißen.
Das ist so ein bisschen...
Ja?
Das ist so ein bisschen
Barbolat klang komisch.
Also auch gut.
Barbolat Gonzalez.
Dunlop. Ne?
Bravo, toll.
Nee, da ist es bei Wilson Gonzalez war es so, Wilson wegen Wilson Pickett, das ist der cool. Lieblingssänger von Uwe Ochsenknecht und Gonzalez, weil er so schnell rauskam wie Speedy Gonzalez. So, that's it.
Ernsthaft, ne?
Mhm,
okay,
ja,
gut.
Ja. Cool. Und Cheyenne Savannah wohl deshalb, weil sie nach der Geburt als Baby so friedlich und still war wie die Savanne.
Ich möchte das nicht kommentieren.
Aber jetzt wird es noch besser. Jimmy Blue,
ja.
wegen Jimi Hendrix zum einen.
Ja, ziemlich cool.
Ziemlich cool, ja. kannst nichts sagen. Und Blue, weil er, ich glaube da irgendwie, weil die Nabelschnur sich zwischenzeitlich um ihn gelegt hatte, weil er ziemlich blau angelaufen rauskam und dann haben sie ihn Jimmy Blue genannt.
Ernsthaft
ja.
jetzt?
Ja.
Wow. Okay.
Ja.
Das ist so tief.
Ja.
ja, krass.
Ja, hätte er einen Leberschaden gehabt, wäre er Jimmy Yellow gewesen.
Vielleicht. Also,
ne?
ja.
Insofern.
Und Coldplay hat einen Song drüber geschrieben.
Ja, stimmt, du hast völlig recht. Also, ja, wie sagt der gute Klaas auf Umlauf immer, alles Liebe.
Ja, alles nur das
Gute.
Beste.
Ganz weit vorne.
Nochmal die Zeit, Buchempfehlung, die Sachbuch-Bestenliste für den März und da habe ich unter anderem, da ist dann auf Platz 4 von Nora Bosson Die Geschmeidigen, Zitat, keine Boomer mehr, aber noch keine Millennials. Die Schriftstellerin Nora Bosson beschreibt den Seelenzustand ihrer Generation, der heute 40-Jährigen, aufgewachsenen mit der Gewissheit, dass alles gut wird, sehen sie sich nun mit einer Kaskade an Krisen konfrontiert. Die Geschmeidigen sind leise und konsensorientiert und deshalb die besseren Krisenmanager, Fragezeichen. Du hast ja gerade gesagt, du warst auf dem 40. Geburtstag eines Freundes. Gibt es eine Verfasstheit, gibt es einen Gemütszustand, der eine Generation der 40-Jährigen zusammenfasst?
Oh, das ist echt total schwer. Also, na klar, wir sind alle in maximaler Sicherheit irgendwie aufgewachsen und uns geht's sehr gut. Es ist schon ein gewisser, man muss sich auch Freitag wieder feststellen, gewisser Fatalismus da unterwegs, dass man denkt, naja, was kommt denn noch?
Ja.
Also in den letzten 10 Jahren kam so viel Scheiße auf den Tisch. Ich bin gespannt, was das nächste ist, so ungefähr. Mhm. Trotzdem leben wir ja immer noch in diesem unfassbaren Wohlstand und in dieser unfassbaren Blase, dass es uns persönlich eben noch nicht betrifft.
Ja.
Aber wir von unseren Kindern eben schon mal Fragen gestellt kriegen.
Ja.
Ja, Papa, warum fahren wir denn da jetzt mit dem Auto hin? Wieso isst du denn schon wieder Fisch? Es gibt doch gar nicht mehr so viel Fische mehr.
Ist das, sind ja, das die Fragen, die du auch hörst?
Ja, ja, ja. Das ist in Plastik verpackt. Das kaufen wir nicht.
Ja.
Finde ich natürlich super, so, dass da so ein Bewusstsein ist.
Ja.
Ich bin nun auch, muss man sagen, WWF-Botschafter im Kampf gegen Plastikmüll in Meeren.
Ja.
Deswegen hat er das mitgekriegt und weiß, dass das nicht
gut
ist. Aber also das Bewusstsein der nächsten Generation ist schon enorm. Und das finde ich toll. Da lege ich auch durchaus Hoffnung rein. Aber ja, unsere Generation kriegt ganz schön viel vorgesetzt gerade. Ne?
Die Frage ist halt immer, also ist die Welt wirklich schlechter geworden oder werden wir einfach nur besser darüber informiert, wie schlecht sie immer schon war?
Ja, sie ist natürlich nicht schlechter geworden. Auch darüber gibt es ja viele Forschungen, dass zum Beispiel so viele Menschen wie noch, also so wenig Menschen wie nie in Armut und leben und unter Hunger leiden und so. Das macht natürlich die ganze Klimakatastrophe, macht das nicht besser und das wird in den nächsten Jahren natürlich auch wieder schlimmer werden und Corona verschiebt die Zahlen wahrscheinlich auch ein bisschen. Trotzdem, wenn man das natürlich mit anderen Epochen vergleicht, also im Mittelalter oder eben auch noch vor 200, 300 Jahren, da sind eben mal ein paar Millionen Menschen an der spanischen Grippe gestorben und im Mittelalter wurden Hexen verbrannt und Menschen geköpft. Ne?
Ja.
Also da haben wir haben natürlich eine ganz andere Judikative und Exekutive, so ungefähr, und leben natürlich in einem enormen Wohlstand. Aber wir kriegen natürlich alles mit. Wir sind über alles permanent informiert oder auch fake informiert, was ja auch spannend ist.
Was wir jetzt auch gerade erleben, ne? Auch im Zusammenhang mit dem Russland-Konflikt natürlich auch wahnsinnig viele Bots unterwegs, Fake News, Russia Today.
Ja.
Übrigens auch eine Frage, die Niki auch aufgebracht hatte, das nur als kleiner Seitenaspekt, inwieweit eigentlich die russische Bevölkerung gerade emotionalisiert ist. Also wir sehen ja die Bilder aus beispielsweise St. Petersburg, Moskau. Die Menschen gehen auf die Straße zu Zehn, Hunderttausenden womöglich und beschweren oder demonstrieren gegen diesen Krieg, was ja ein eindeutiges Signal ist, dass sie nicht reinfallen auf die Propaganda von Putin. Auf der anderen Seite gibt es natürlich unglaublich viel Fernsehen, Internetkanäle, die dieses, um diesen schrecklichen Begriff Narrativ jetzt mal zu benutzen, das Narrativ von Putin natürlich nacherzählen, dass es hier um eine Art Befreiung und Entnazifizierung der Ukraine geht. Auch so eine Sache, mit der wir natürlich heutzutage aufwachsen und es geht ja nicht nur darum, Kinder irgendwie aufzuklären, sondern wir wissen ja und sehen es ja täglich, dass auch unglaublich viele Erwachsene nicht in der Lage sind, Informationen entsprechend auch zu lesen.
Ja, das ist leider so, ne? Und das ist erlebe ich natürlich in den USA so, dass du in New York, Washington, wo ich öfter war, oder LA die aufgeklärtesten Menschen triffst, die du dir vorstellen kannst. Und dann fährst du mit dem Auto ein bisschen durchs Land und dann fragen sie sich, ob du Farbfernsehen hast eigentlich in Deutschland. Und das selber habe ich in Istanbul in der Türkei auch erlebt, da ist es auch ganz extrem und in Moskau im Gegensatz zu Russland ist es eben auch teilweise so. Ich war in Moskau und habe wirklich mit wahnsinnig wunderbaren Leuten Kontakt gehabt, die natürlich jegliche Schranken, die es da gibt, locker umgehen, alle westlichen Medien mitkriegen, lesen, Facebook, Instagram, was du willst, völlig egal, du kannst das nicht von deiner Bevölkerung fernhalten. Habe ich übrigens auch in China erlebt. Und Moskau ist eine wahnsinnig liberale Stadt. So. Und die meisten finden es fürchterlich, was da passiert. Und dann gehst du aber raus aufs Land und die gucken das Staatsfernsehen und glauben das. Und sagen, ja, wir brauchen den starken Mann, der muss das machen. Und ja, da bist du schon mitten in der Krux im Dilemma. Aber ich habe irgendwie, das ist vielleicht die einzige Hoffnung, die ich gerade habe, dass das in Russland die Revolution von innen herauskommen wird.
Ja.
Wir können da machen, was wir wollen, aber jetzt gehen vielleicht 10.000 auf die Straße. Was ist denn, wenn da irgendwann mal 500.000 auf die Straße gehen? Die kannst du nicht einknasten und da kannst du dich dann auch nur noch bedingt gegen wehren. Und wenn er merkt, dass die Unruhe im Inneren riesig ist und er eben keinen Rückhalt in der Bevölkerung hat, da kannst du auch jede Wahl manipulieren. Das wird dir dann im Zweifel auch nicht mehr helfen.
Ja, das hoffen wir, ne? Wir wissen ja, wie es in autoritären Regimen, wie zum Beispiel China, was ja faktisch eine Diktatur ist, genauso wie im Iran, wo Zehntausende auf die Straßen gehen. Diese Proteste werden dann im Zweifel blutig niedergeschlagen. Und ich meine, meine Hoffnung ist genau die, die du auch hast, dass dieses Land von innen heraus diesen Konflikt beendet, weil halt an diesem die berühmte Abstimmung mit den Füßen getroffen wird, dass man halt einfach auf die Straße geht und sagt, wir wollen das nicht. Und dass Putin ein Mann in den letzten Lebensjahren, möglicherweise doch auch kränker, als man gemeinhin angenommen hat, dieses letzte Aufbäumen vielleicht tatsächlich nicht schafft. Er selber hat ja offensichtlich eine Vision davon, gegen Ende seines Lebens und auch seines politischen Daseins diesen Rollback zu schaffen und die Grenzen der alten Sowjetunion wieder einzunehmen. Und möglicherweise wird ihm das nicht gelingen, weil er, wie du richtig sagst, an etwas zerschellt, was er bislang gar nicht wirklich wahrgenommen hat, nämlich die Bevölkerung.
Das hält er nämlich nicht für möglich, dass das passieren kann. Ich glaube, er denkt immer, ich kann meine eigenen Leute kontrollieren. Aber gerade mit den Sanktionen, wenn es jetzt dem Volk, ich meine, die Wirtschaft ist eh am Boden, wenn es dem Volk dann einfach auch schlechter geht, dann wird die Wut auch größer. Und dann fragen sie sich natürlich, wieso der große, starke Mann das denn nicht im Griff hat. Und wieso kann ich denn jetzt, wie gibt es hier kein Brot, kein Wasser, wieso kann ich mir das nicht leisten? Vielleicht fragen sie sich dann eben auch, ob an der Spitze was schiefläuft. Und das wird passieren, glaube ich.
Das gibt's doch gar nicht.
MoviePass 2.0 wants to track your eyeballs to make sure you watch ads. Das berichtet Vice. Es gibt eine Seite namens MoviePass, beziehungsweise die Seite gab's. Die wurde irgendwie so vor 10 Jahren gegründet. Da konntest du für kleines Geld, konntest du Filme gucken, so als Flatrate. Und dann ist es aber irgendwann zusammengekracht, weil es sich nicht finanziert hat. Jetzt gibt es MoviePass 2.0. Und das funktioniert auf eine gewisse Art und Weise wohl so, dass die Werbung zeigen, du als User dieser Seite, wenn du es auf dem Handy guckst oder auf dem iPad, du aber getrackt wirst. Das heißt, deine Augenbewegung wird getrackt und es wird genau gescannt, ob du die Werbung auf dieser Seite aufmerksam verfolgst oder weiterskippst. Und dementsprechend wird es sich dann auch für dich dahingehend bezahlt oder nicht bezahlt machen, weil du halt eben dann doch mehr bezahlen musst, um diese Filme zu sehen. Es sei denn, du guckst die Werbung, dann wirst du durchgewunken und dann sagst du, ja, kannst auch nahezu kostenlos das Ganze streamen. Das ist jetzt so das The New Normal, wie man gerne sagt. Und auf die Art und Weise werden wir vielleicht künftig dann demnächst Filme konsumieren oder halt eben auch nicht.
Das ist schon also ein neues Maß der Perversität. Mir kommen ja immer sofort die Droogies in den Sinn. Clockwork Orange.
Ja.
Die so, wo du so geballert wirst und du kannst nicht weggucken.
Ja.
Deine Augen werden offen gehalten. Das habe ich sofort als erstes irgendwie im Sinn. Aber das ist schon ganz schön irre.
Ja.
Crazy.
Total.
Was macht das mit dir, wenn du dann hingucken musst? Das heißt, du nimmst es auf eine andere Art und Weise dann wahr.
Ja.
Also, kann man den Ton ausschalten?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Also, stimmt, das kommt ja auch noch. Die werden natürlich. Ja, das ist schon interessant, ne, wie diese Dinge an uns herantreten, weil ich glaube, diese Momente erleben wir alle nahezu täglich, wenn man sich zum Beispiel in einer privaten Runde über etwas unterhält. Du sagst jetzt beispielsweise, keine Ahnung, so eine Bomberjacke. Das würde ich mir mal gerne wieder kaufen. Plötzlich bist du bei Instagram, dir werden plötzlich Bomberjacken angeboten. Das ist ja so ein Beispiel oder, keine Ahnung, Ads für Autos oder so. Ja. Daran erkennst du natürlich, dass diese Geräte sehr wohl in der Lage sind, Sound wahrzunehmen und aufzuzeichnen und weiterzuspeisen. Das hat ja auch nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, sondern diese Dinge sind halt einfach, sind natürlich sehr, also ich nenne es mal vorsichtig, sehr aufmerksam. Und dafür muss man noch nicht mal eine Alexa-Box zu Hause haben. Und die werden dann zielgerichtet natürlich Dinge angeboten. Und ich bin auch so ein fürchterliches Opfer. Ich falle halt eben auch viel zu häufig auf sowas rein und denke, ja stimmt, das ist ja eigentlich.
Das brauche ich.
Das brauche ich ja dringend, um Gottes Willen. Ne?
Ja. Ja, total. Ich falle da leider auch gelegentlich drauf rein, dass ich den mit Helium befüllten Fisch brauche, den man per Fernbedienung durch die Wohnung steuern kann.
Was? Der gibt es?
Um Gottes Willen. Der gibt es und der kommt dann auch nur 4 Wochen später aus China verschickt über Amazon an.
Ja,
ich habe auch dieses Problem.
Ich habe ein circa 1,40 Meter großes Plüschlama im Schlafzimmer, was natürlich aus China kam.
Ja.
Und ich bin auch sehr glücklich damit, muss ich sagen, meine Tochter auch. Aber das ist wirklich.
Es ist da.
Ja. Es ist da und geschieht viel zu häufig. Ja.
Das ist schön. Ja, das ist natürlich schön, dass wir uns direkt beide so outen, dass wir nicht gefestigt genug sind, der Werbung zu widerstehen.
Ja.
Aber es kommt natürlich auch darauf an, in welchem Maße. Ich kriege auch ständig irgendwie so Baumarktsachen. Offensichtlich rede ich in meiner Freizeit viel über so Heimwerker-Themen. Und dann muss ich halt einmal die Woche muss ich irgendwie zum Baumarkt fahren, um dann eine bestimmte Schraube zu kaufen.
Aber es ist doch schön, dass du da auch so ein haptischer, doch auch in der analogen Welt verhafteter Mensch bist, der in der Lage ist, auch solche Dinge dann auch entsprechend zu nutzen und zu einem gelungenen Ganzen zusammenzufügen.
Ja, nennt sich halt alt einfach.
Ach,
aber
ja.
Ja, aber ja, ich meine, mit diesem Eye-Tracking, es ist natürlich schon echt Next-Level-Shit.
Ja, du bist ja so viel, weil wir ja schon gerade über Werbung sprachen, aber so plump wollen wir es nicht abgleiten lassen, aber hinten raus, du hattest gerade erzählt, dass ihr schon wieder an einem Album arbeitet.
Ja, was will man machen, wenn man irgendwie kaum Konzerte spielen kann über die letzten Jahre? Also wir haben alles ausprobiert mit Autokinos vor 2 Jahren und letztes Jahr mit Abstand in Strandkörben, fand das Publikum auch irgendwie lustig und gut und wir waren unterwegs und haben uns gefreut und ich hatte einen Anlass, mal was zu trinken.
Ja, sehr gut. Ja.
Ne? Also nämlich, wenn man lange nichts gespielt hat und dann mit den Jungs losfährt und Konzert spielt, dann hat man das Bedürfnis, ein Fläschchen Wein zu trinken.
Das glaube ich sofort.
Und
hat ein bisschen was von Klassenfahrt dann wieder, ne?
Es
oder?
Ist so, ja, ja, total. Und das fehlt einem natürlich auch sehr, wenn man 20 Jahre Konzerte gespielt hat und das jedes Jahr irgendwie 100 Tage unterwegs war und das ist dann auf einmal nicht mehr so, das ist schon irre. So haben wir denn viel geschrieben, letztes Jahr eine Platte rausgebracht und aber natürlich viel zu viel geschrieben und schreiben immer noch weiter und unser Verlag weiß auch gar nicht mehr, was er damit anfangen soll.
Beim Schreiben von Songs ist es eigentlich so, dass diese Erfahrung der letzten Monate, dass die verstärkt in die Texte einfließen oder ist es genau umgekehrt, dass ihr sagt, ein bisschen mehr Eskapismus ist jetzt eigentlich angebracht, weil man sieht es ja auch bei vielen Filmen oder Serien zum Beispiel, dass das Corona-Thema keine Rolle spielt, weil dort keine Masken getragen
und du wunderst dich, beispielsweise. Der geht in die Kneipe rein und so, ach so, ist ja nur ein Film.
Genau,
ja,
genau.
Der hat gar keine Maske auf.
Da gibt es ja zwei
aber Morning Show zum Beispiel fand ich sehr cool.
Genau.
Da
genau.
Spielen sie das auf einmal an, Ende letzte Staffel und dann kriegt, ich spoiler jetzt einfach, Jennifer Aniston kriegt dann Corona. Und das fand ich schon ganz cool, dass das mal thematisiert wurde. Ich finde, es haben viel zu viele Serien ausgelassen. Aber es ist wahrscheinlich auch schwierig zu machen. Da musst du dich als Drehbuchschreiber auch einfach mal komplett auf links drehen und neu hinterfragen. Also bei uns war das so, ich finde, wenn dann schon irgendwie Corona ist und echt vieles auch in Schieflage, dann brauche ich nicht noch jemanden, der mir im Radio vorsingt, dass das gerade wirklich eine ganz, ganz schwere Zeit ist. Ja. So, deswegen haben wir eher Eskapismus-Themen geschrieben und über andere Sachen. Aber natürlich auch ein paar Songs, die waren dann aber eher so Wutaufbruch, würde ich sagen. Also ich ärgere mich und wir hatten einen Song, der hieß Abreißen, so, hatte dann trotzdem am Ende einen positiven Outcome. Und so ist das im Moment auch. Es werden viele Themen aufgeschrieben. Ich sag mal, die Reisethemen, die wir noch so vor 5 Jahren hatten, die sind gerade eher wenig, weil die Reisen ja auch nicht passieren.
Wobei die Sehnsucht nach Reisen ja wahrscheinlich größer ist denn je.
Ja, es ist so, ja. Aber das ist bei uns gerade einfach nicht so Thema. Aber wir schreiben viel und das ist ja nun wiederum in Zeiten des Streamings auch ganz einfach. Du musst die Sachen nicht mehr so großartig planen oder erklären. Ich bringe jetzt einen Song raus und das heißt übrigens, dass in einem halben Jahr ein Album kommt, sondern ich bringe jetzt einfach einen Song raus. Vielleicht mit einem unerwarteten Feature und ich mache das einfach. Und was danach kommt, weiß ich nicht. Vielleicht kommt in 4 Wochen noch ein Song. Das finde ich ganz angenehm. Ist so ein bisschen so eine neu gewonnene Freiheit.
Dann würde ich dich bitten, wenn du mal des Textens, des Schreibens überdrüssig bist, dass du einfach mal wieder hierher kommst.
Ja, sicher.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand fantastisch.
Auch. Echt, vielen Dank.
Wirklich cool. Und wenn du Lust hast, fühl dich herzlich wieder eingeladen.
Sehr gern.
Ich muss jetzt meine Tochter von der Schule abholen. Sie trägt ein Pfauenkostüm, denn es ist ja Kinderfasching.
So, ich muss meinen kleinen Punk gleich abholen. Er wollte als Punk gehen. Fand ich gut.
Ja, finde ich auch gut. Sehr gut. Johannes, vielen Dank.
Danke dir.
Ciao.
Ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!